Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 38. Abendvorlesung trägt den Titel Sünde wider den Heiligen Geist. Viele Prediger, und nicht die schlechtesten, meinen schon viel ausgerichtet, ja, wohl gar ihr Ziel erreicht zu haben, wenn sie ihre Zuhörer aus ihrer natürlichen Sicherheit auferschreckt und sie dahin gebracht haben, dass sie an ihrem Gnadenstand und an ihrer Seligkeit verzweifeln. Nun ist es ja freilich nötig, dass jeder Mensch, wenn er selig werden will, aus seiner falschen Ruhe, aus seinem falschen Trost, aus seinem falschen Frieden, aus seiner falschen Hoffnung, muss herausgeholt werden. Er muss allerdings dahin gebracht werden, dass er an seinem Heil und an seinem gegenwärtigen Zustand verzweifelt. Aber jenes ist eben nur ein Vorbereiten. Die Hauptsache, das Hauptziel ist ein ganz anderes. Der Mensch soll vielmehr dahin gebracht werden, dass er seines Gnadenstandes und seiner Seligkeit ganz gewiss wird, so dass der begnadigte Sünder mit dem frommen Woltersdorf jubeln kann. Ich weiß es und werd es behalten, so wahr Gottes Hände das Reich noch verwalten, so wahr seine Sonne am Himmel noch prangt, so wahr hab ich Sünder Vergebung erlangt. Dass dies das Hauptziel eines evangelischen Predigers ist, darüber kann kein Zweifel sein, denn der Prediger soll ja den ihm Anvertrauten das Evangelium predigen, sie zum Glauben an Christus bringen, er soll taufen, er soll absolvieren und das heilige Abendmahl reichen. Was ist aber das Evangelium predigen anderes, als den Menschen sagen, dass sie mit Gott versöhnt sind durch Christus, dass sie vollkommen erlöst sind? Was ist ein lebendiger, wahrer Herzensglaube anders als die göttliche Gewissheit, dass man Vergebung der Sünden habe und dass die Pforten des Himmels uns offen stehen? Was ist Absolvieren anders als im Namen und im Auftrag und anstatt Christi sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Was ist das heilige Abendmahl reichen anderes als im Namen Jesu sagen? Auch du hast Teil am großen Werk der Erlösung. Gehen wir in die Heilige Schrift, so finden wir, dass alle rechten Prediger darauf ausgegangen sind, es dahin zu bringen, dass ihre Zuhörer sagen könnten, ich bin ein Kind Gottes und ein Erbe des ewigen Lebens. Christus rief seinen Jüngern zu, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Was wollte er damit anders sagen als dies? Freut euch, dass ihr ganz gewiss selig werdet. Und Paulus schreibt an die Korinther, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Petrus schreibt an die Christen, die in der Fremde wohnten. Ihr waret Weiland wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehret zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und Johannes, indem er sich mit selbst einschließt, sagt zu seinen geistlichen Kindern, wir sind nun Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir finden nirgends in der Heiligen Schrift, dass die Apostel mit ihren Gemeindemitgliedern als mit Leuten umgingen, die noch gar nicht recht wüssten, wie sie mit Gott stünden, sondern immer so, dass man sieht. Die Apostel setzen voraus. Das sind teure, liebe Kinder Gottes, bei allen ihren Schwächen und Gebrechen. Jetzt ist das ganz anders. Auch die besten Prediger sind meist ganz zufrieden, wenn sie die Leute dahin gebracht haben, dass dieselben von Zeit zu Zeit einmal zu ihnen kommen und ihnen klagen: Ja, ich kann meiner Seligkeit gar nicht gewiss werden. Sie klagen: Ach, ich fühle nicht anders, als dass ich, wenn ich diese Nacht sterben würde, verloren gehen würde. Da denken die nicht wahrhaft evangelischen Prediger: Da habe ich es weit gebracht, das ist ein guter Christ. Ja, da sollte einer erschrecken, wenn er noch nicht so weit ist, dass er sagen kann: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, an wen ich glaube. Was ist die Schuld, dass jetzt so viele umhergehen, ohne dass sie wissen, ob sie wahre Christen sind? Woher kommt das? Das kommt daher, dass die Prediger meist Gesetz und Evangelium miteinander vermischen, dass sie nicht befolgen die Ermahnung des heiligen Apostels: Befleißige dich, Gott zu erzeigen einen rechtschaffenden und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit, der da recht scheide Gesetz und Evangelium. Denn wenn einer das Evangelium so predigt, dass er etwas Gesetzliches hineinmischt, so ist es unmöglich, dass einer dadurch zum Glauben an die Vergebung der Sünden kommt. Und umgekehrt, wenn einer das Gesetz so predigt, dass er etwas Evangelisches hineinmischt, so kommt man nicht zur Erkenntnis, dass man ein armer Sünder ist, der Vergebung der Sünden braucht. Kommen wir nun zu unserer vorletzten und 24. These. Das Wort Gottes wird 20. nicht recht geteilt, wenn man die unvergebliche Sünde wider den Heiligen Geist so beschreibt, als ob diese wegen ihrer Größe unvergeblich sei. So wird sie gewöhnlich beschrieben, als ob sie wegen ihrer Größe unvergeblich sei. Ist es aber nicht eine gräuliche Vermengung von Gesetz und Evangelium? Das Gesetz allein verdammt die Sünde, aber das Evangelium spricht von der Sünde los und nimmt keine Sünde aus. Der Prophet schreibt: Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Wolle werden. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 20: Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Daher auch Luther so herrlich singt: Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnaden. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß sei auch der Schaden. Nun, was sagt denn die Heilige Schrift von der Sünde wider den Heiligen Geist? Erstlich haben wir da drei parallele Stellen in den synoptischen Evangelien, dann eine Stelle im Hebräerbrief und eine im ersten Johannesbrief. Diese Stellen sind der eigentliche Sitz dieser Lehre von der Sünde wider den Heiligen Geist. Matthäus 12, Vers 30 bis 32 lesen wir: Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch: Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben. Und wer etwas redet wider des Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet wider den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Das ist die Hauptstelle. Da sehen wir erstlich: Alle Lästerung wider den Vater und den Sohn soll vergeben werden, nur nicht die Lästerung wider den Heiligen Geist. Nun ist aber gewiss, dass der Heilige Geist nicht eine herrlichere und höhere Person ist, sondern er ist gleich dem Vater und dem Sohn. Also kann nicht gesagt sein, Die Lästerung wider die Person des Heiligen Geistes ist die unvergebliche Sünde. Denn die Lästerung wider den Vater und den Sohn ist ganz dieselbe Sünde. Vielmehr ist die Lästerung wider das Amt des Heiligen Geistes gemeint. Wer das Amt des Heiligen Geistes verwirft, der ist verloren. Diese Sünde kann nicht vergeben werden. Das Amt des Heiligen Geistes ist ja, zu Christus zu rufen und bei ihm zu erhalten. Dass es nun auch besonders heißt, wer etwas redet wider den Heiligen Geist, daraus sehen wir, dass derjenige die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen hat, der nur lästerliche Gedanken in seinem Herzen trägt. Denn vielfach glauben liebe Christen, wenn sie solche schreckliche Gedanken haben und sie nicht loswerden können, sie hätten diese Sünde begangen. Das hat unser lieber Herr Christus wohl vorausgesehen. Darum sagt er, die Lästerung muss mit dem Munde ausgesprochen sein. Denn der Teufel schießt seine feurigen Pfeile in die Herzen der besten Christen, so dass die schrecklichsten Gedanken auch wieder ihren himmlischen Vater und wieder den Heiligen Geist in ihr Herz kommen, aber wider ihren Willen. Schon ernste Christen haben geklagt, selbst wenn sie zum Abendmahl gingen, hätten sie die schrecklichsten Gedanken auch über den Heiligen Geist. Aber das ist Unflat des Teufels. Wenn ich in einem schönen Zimmer sitze und die Fenster sind offen und ein böser Bube wirft mir Kot und Unflat in das Zimmer herein, was kann ich dafür? Gott lässt es nach seiner weisen Vorsehung geschehen, dass manche seiner lieben Kinder Tag und Nacht mit solchen Gedanken gequält werden. Das haben die besten Prediger bei ihren Gemeindemitgliedern schon erfahren. Aber das ist nicht die Sünde wider den Heiligen Geist. Da muss die Lästerung mit dem Munde ausgesprochen sein. Ja, ich habe selbst ein solches Mädchen geistlich behandelt, die sogar diese Gedanken aussprach. Aber dabei warf sie sich auf den Boden und seufzte und weinte. Gott möge sie doch davon erlösen. Und sie kam nicht eher zur Ruhe, als bis sie sah, das tue sie gar nicht selbst. Der Satan hatte nicht nur feurige Pfeile in sie geschossen, sondern auch ihre Lippen in Besitz genommen. Freilich, die Neueren sagen, das ist eine abergläubische Vorstellung, das kann der Teufel nicht. Markus 3, die Verse 28 bis 30. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern, auch die Gotteslästerung, damit sie Gott lästern. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts. Denn sie sagten, er hat einen unsauberen Geist. Da haben sie eine Lästerung des Heiligen Geistes. Als Christus durch den Finger Gottes die Teufel austrieb, da erklärten die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, diese Wirkung des Heiligen Geistes für eine Wirkung des Teufels. Sie waren innerlich überzeugt, dass es ein göttliches Werk sei, aber weil der Heiland sie so strafte wegen ihrer Heuchelei und Scheinheiligkeit, darum warfen sie einen tödlichen Hass auf Christus, und das brachte sie zur Lästerung wider den Heiligen Geist. Hier wird uns die Erklärung gegeben. Wenn man das Werk des Heiligen Geistes für Teufelswerk erklärt, während man überzeugt ist, dass es Gottes Werk ist, so ist es eine Lästerung wider den Geist. Daraus sehen Sie aber, dass dies ein gar ernster Gegenstand ist. Es gibt keinen Christen, der nicht zuweilen den Wirkungen der göttlichen Gnade widerstrebe und sich einzureden sucht. Ach, das sind trübe Gedanken. Was heißt das anders als, das kommt vom Teufel? Diese Lehre warnt uns, dass wir um unserer Seligkeit willen, wenn wir des Heiligen Geistes Wirkung empfinden, sogleich ihm folgen sollen und ja nicht widerstreben. Denn die nächste Stufe ist, dass man denkt, ach, das kommt nicht vom Heiligen Geist. Die nächste Stufe ist, dass man einen Hass wirft auf diesen Weg, auf dem uns Gott zur Seligkeit führen will. Und dann, dass man ihn verlästert. Also, man nehme sich in Acht, man tue dem Heiligen Geist auf, wenn immer er anklopft, und hüte sich, das mit der Welt für eine Melancholie zu halten. Es ist dann nicht zu scherzen, wenn uns der Heilige Geist nicht zum Glauben bringt. Wir kommen nicht dazu. Wer ihn verwirft, dem kann niemand helfen, auch Gott nicht. Denn Gott will die Ordnung aufrechterhalten, die er gemacht hat, um uns selig zu machen. Er zwingt auch niemand in den Himmel. Christus hatte damals gerade den Mann mit der verdorrten Hand geheilt und den Teufel ausgetrieben. Jedermann sah, dass Gottes Macht in Satans Reich hereinbrach. Aber diese verruchten Menschen sagten: Ach, der hat den Beelzebub, und daher kann er die kleinen Teufel austreiben. Aber sie konnten, wie er ihnen zeigte, aus seiner Handlung, aus seinen Werken und Worten sehen, dass er wieder den Teufel sei. Er zerstörte ja des Teufels Reich. Nun würde doch der Teufel nicht helfen, sein eigenes Reich zu zerstören. Dann lesen wir in Lukas 12, Vers 10. Und wer da redet ein Wort wider des Menschensohn, dem soll es vergeben werden. Wer aber lästert den Heiligen Geist, dem soll es nicht vergeben werden. Da sehen wir wieder. Zum Wesen dieser Sünde gehört, dass die Lästerung ausgesprochen wird, und zwar mit Wissen und Willen. Hebräer 6, die Verse 4 bis 8. Denn es ist unmöglich, dass die, so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo sie abfallen und wiederum ihnen selbst den Sohn Gottes kreuzigen und für Spott halten, dass sie sollen wiederum erneuert werden zur Buße. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt und bequemes Kraut trägt denen, die sie bauen, empfängt Segen von Gott. Welche aber Dornen und Disteln trägt, die ist untüchtig und dem Fluch nahe, welche man zuletzt verbrennt. Eine überaus wichtige Stelle. Darin besteht also das Eigentümliche dieser Sünde, dass wer sie begangen hat, nie wieder zur Buße kommen kann. Es ist unmöglich, er kann nicht zur Buße kommen. Der liebe Gott ist es nicht, der den Menschen in diesen Zustand versetzt, sondern der Mensch gerät in diesen Zustand aus seiner eigenen Schuld. Es kommt wohl einer und sagt: Ich bin ein elender Mensch. Ich habe die Sünde wider den Heiligen Geist begangen, ganz gewiss. Ein solcher Angefochtener sagt, was er Böses getan hat, was er Böses geredet, was er Böses gedacht hat, so dass es wirklich scheint, als hätte er den Heiligen Geist gelästert. Nun aber haben sie die Waffe in Hebräer 6. Das macht ihm ja alles gar keine Freude, es ist ihm ganz etwas Erschreckliches. Daraus können Sie sehen, dass der liebe Gott mindestens die Buße in ihm angefangen hat. Es fehlt nur noch, dass er sich auch recht festhalte an der Verheißung des Evangeliums. Fragen Sie da, tun Sie das mutwillig? Da sagen solche Leute manchmal, ohne dass sie es wollen, in ihrer Angst: Ja, freilich. Aber der Satan redet aus ihnen, da fragen sie: Wollten Sie? Sie hätten das nicht begangen. Tut es ihnen leid? Ja, freilich, wird er antworten. Ich kriege ja die allerschrecklichsten Gedanken deswegen. Da hat Gott die Buße gewiss schon angefangen. Man darf freilich auch nicht zu leichtfertig darüber reden, aber man muss ihnen nachweisen, dass sie einen Anfang zur Buße haben und damit den unwiderleglichen Beweis liefern, dass sie diese Sünde nicht begangen haben. Überhaupt muss man über diesen Gegenstand mehr so predigen, um die Leute zu überzeugen, dass sie diese Sünde nicht begangen haben, als sie zu warnen, dass sie dieselbe nicht begehen. Wer diese Sünde begangen hat, bei dem hilft alles Predigen nichts mehr. Wem seine Sünde aber leid tut und wer gern Vergebung haben möchte, der soll wissen, er ist ein liebes Kind Gottes, steht aber in schrecklicher Anfechtung. Hören wir nun, was Luther zu 1. Johannes 5, Vers 16 schreibt. Durch die Sünde zum Tode verstehe ich die Ketzerei, welche sie anstatt der Wahrheit einführen, wenn sie nicht Buße tun, nachdem sie ein und das andere Mal sind erinnert worden, alsdann ist es eine Sünde zum Tode. Doch können diesen beigezählt werden diejenigen, die aus Halsstarrigkeit zum Trotz sündigen, wie Judas. Der war genug gewarnt, aber wegen seiner halsstarrigen Bosheit konnte er nicht gebessert werden. Auch Saul, der in seinen Sünden starb, weil er nicht auf den Herrn hoffte. Die aber also sündigen, dass sie den erkannten Irrtum noch behaupten und verteidigen wollen, bei denen ist die höchste Halsstarrigkeit. Diese Sünde ist also nicht deswegen unvergeblich, weil sie so groß wäre. Denn der Apostel sagt ja ausdrücklich, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Sondern weil sie das Mittel verwirft, durch welches ein Mensch ganz allein zur Buße, zum Glauben und zur Beständigkeit gelangen kann. Es sind also solche Menschen gemeint, die also sündigen, dass sie den erkannten Irrtum noch hartnäckig wieder besser Wissen und Gewissen verteidigen. Dergleichen ist auch die Sünde wider den Heiligen Geist oder die Verstockung in der Bosheit, die Bestreitung der erkannten Wahrheit und die Unbußfertigkeit bis ans Ende. Jedoch die besondere Eigentümlichkeit dieser Sünde ist dies, dass sie sich setzt gegen das Amt, gegen die Wirkung des Heiligen Geistes. Eine andere Sünde ist die Sünde, die nicht zum Tode ist, dergleichen die Sünde Pauli war, wenn er spricht: Ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Nämlich, da ich zuvor gewesen ein Lästerer und ein Verfolger und Schmäher, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Paulus hatte die schreckliche Sünde begangen, dass er nicht nur lästerte, sondern sogar die Christen dazu bringen wollte, zu lästern. Aber er tat es in seiner schrecklichen Blindheit. Er ahnte nicht, dass er damit wider Gott stritt. Von welcher Sünde auch Christus redet. In Matthäus 12, Vers 32: Wer etwas redet wider des Menschensohn, dem wird es vergeben. Ingleichen war auch die Sünde der Kreuziger Jesu nicht zum Tode, zu denen Petrus spricht. Nun, lieben Brüder, ich weiß, dass ihr es durch Unwissenheit getan habt. Oder in Apostelgeschichte 3, Vers 17. Denn wo sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Oder in 1. Korinther 2, Vers 8. Hingegen aber diese Sünde, weil sie noch verteidigt wird, nachdem sie sattsam offenbart und erkannt ist, ist eine Sünde zum Tode, weil sie der göttlichen Gnade, den Mitteln zur Seligkeit und der Vergebung der Sünden widerstrebt. Ach, nehme sich jeder in Acht, dass er nicht wider den Heiligen Geist streite, dass, wenn ihm eine Sünde offenbart wird und sein Herz sagt, ja, und sein Mund nicht Nein dazu sage. Wenn das auch nicht die Sünde wider den Heiligen Geist ist, so ist es doch immerhin eine Vorstufe dazu. Viele wissen wohl, dass wir täglich viel sündigen. aber straft man sie wegen dieser und jener Sünde, so sprechen sie: Nein, ich habe kein Kind beleidigt. Wo keine Erkenntnis der Sünden ist, da ist auch keine Vergebung. Denn die Vergebung der Sünden wird denjenigen gepredigt, welche die Sünde fühlen und die Gnade Gottes suchen. Diese aber, die die Sünde wider den Heiligen Geist begangen haben, werden von keinen Skrupeln des Gewissens geängstigt und erkennen und fühlen die Sünde auch nicht. Wenn also solche Leute, die einem klagen, sie hätten die Sünde wider den Heiligen Geist begangen, diese Sünde wirklich getan hätten, wenn sie wirklich in diesem schrecklichen Zustand wären, so würden sie darüber gar nicht klagen, sondern würden ihre Freude daran haben, das Evangelium immer zu lästern. Aber solche angefochtene Christen haben ja den Glauben, und der Geist Gottes wirkt also in ihnen. Wirkt aber der Geist Gottes in ihnen, so haben sie auch diese Sünde nicht begangen.